Ich habe jetzt in Salzburg so die Sendschreiben durchgepredigt. Und euch bleibt jetzt das letzte Sendschreiben nur über. Das ist leider eins, was irgendwie nicht so angenehm ist, weil der Herr Jesus die Gemeinde von Laodicea tadeln muss. Also er findet eigentlich gar kein Lob für die Gemeinde von Laodicea. Aber ich glaube, es ist ein Sendschreiben, was auch uns sehr viel zu sorgen hat. Es steht in Offenbarung 3, 14 bis 22. Und ich lese es mal vor. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das letzte Sendschreiben sendet der Hohepriester Jesus an die Gemeinde von Laodicea. Und der Name von Laodicea, der hat natürlich wieder eine Bedeutung, wie in jedem Sendschreiben die Namen der Gemeinden Bedeutung haben. Der Name ist entstanden durch den Antiochus II., das war König, und er hat die Stadt neu aufbauen lassen und er hat sie benannt nach seiner schönen Ehefrau Laodike, von der er sie später scheiden hat lassen. Das heißt, der Name der Stadt spricht von einer verlorenen und erkalteten Liebe, Scheidung. Und der Name Laodike hat da noch eine große Bedeutung, weil wenn man es nämlich übersetzt aus dem Griechischen, dann heißt das Wort Volksgerechtigkeit. Das Volk spricht Recht. Und wir wissen, das ist etwas, was unsere Zeit sehr betrifft, dass das Volk Recht spricht. Demokratie. Der Mensch bestimmt, was Recht ist. Die Mehrheit bestimmt, was Recht ist. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass Gemeinde keine Demokratie ist. In der Gemeinde bestimmt Gott, was Recht ist. Er hat uns sein Wort gegeben, und er hat uns Ordnungen gegeben, auch für die Gemeinde. Das ist überhaupt nicht modern, aber biblisch. Viele sagen, jede Gemeinde betrifft so ein Zeitalter in der Zeitrechnung von Jesus an bis zum Ende. Und das Sendschreiben passt wirklich total auf die Gemeinde der Endzeit. Auf die Zeit, in der wir leben und in der die Christenheit und die Menschen von Gott abfallen. Es ist offensichtlich. Der Herr Jesus, das Haupt der Gemeinde, findet für Laodicea kein einziges gutes Wort. Und es ist schon sehr drastisch. Er findet nur Tadel. Und wie bei allen anderen Sendschreiben hat der Name, mit dem er sie vorstellt in dem Sendschreiben an Laodicea, eine große Bedeutung, die zu dem Brief passt. Er stellt sie vor als der Amen, das heißt der Wahrhaftige. Das ist das Wort, was der Herr Jesus gebraucht, wenn er sagt in den Evangelien, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Amen, Amen. Eine Beteuerungsformel. Jawohl, so ist es. Das, was ich sage, das stimmt absolut. Und es ist absolut wichtig. Und der Herr Jesus, er hat sich als der Wahrhaftige schon vorgestellt im Sendschreiben an Philadelphia. Und dort hat er sich so vorgestellt an eine treue Gemeinde. An eine Gemeinde, die gemäß dem Wort Gottes gelebt hat und ihr Leben eingesetzt hat bis zum Tod für Gott. Und interessant ist, dort stellt er sich vor als der Wahrhaftige. Und dort verspricht er der treuen Gemeinde in Philadelphia, dass er einer eine geöffnete Tür gibt. Und Gott ist treu. Und Gott gibt einer eine geöffnete Tür. Das heißt, Gott, wenn er sagt, er gibt eine Verheißung, das wissen wir hoffentlich alle, dass Gott in der Bibel Verheißungen gibt, er erfüllt seine Verheißungen. Aber jetzt spricht er als der Wahrhaftige zu einer untreuen Gemeinde. Er hält sein Wort genauso bei seinen Gerichtsankündigungen und bei seinen Warnungen. Der Wahrhaftige, das heißt da, und das haben wir auch schon festgestellt, dass er wahr ist und dass er echt ist, im Gegensatz zu den falschen Göttern, die verehrt werden von den Menschen, die Gott nicht kennen. Wir wollen ja Mittelaltermarkt, gell? Es ist so augenscheinlich. Unser Wort wendet sich von Gott ab. Jetzt entsteht ein Vakuum. Ja, was macht man? Jetzt fangen sie plötzlich wieder an und rufen sie den Tor an und den Hedin an. Und es ist ja unglaublich, was da gerade passiert. Was ist denn da los, habe ich mich gefragt. Gell? So viele Menschen kommen da hin. Da merkt man, da ist was im Gange, wo sich was verändert. Der Wahrhaftige ist im Alten Testament ein Name Gottes, ein Name Jahwes. Da steht in Jesaja 65, Vers 16, wer sich im Land segnen will, wird sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen. Und wer im Land schwören will, wird bei dem wahrhaftigen Gott schwören. Und interessanterweise ist der Wahrhaftige im Neuen Testament ein Name Jesu. 1. Johannes 5, Vers 20. Und da kommt schon der hohe Anspruch durch, den der Herr Jesus stellt, nämlich, dass er Gott ist. Da steht im 1. Johannes 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der Sohn Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und er stellt sich auch vor mit dem Namen, er ist der treue und der wahrhaftige Zeuge. Das ist jetzt wieder ähnlich, aber doch anders. Im Gegensatz zu den vielen Zeugen, die es gibt und die nicht treu sind und nicht wahrhaftig sind. Wir sind keine Zeugen Jehovas. Wir sind Zeugen Jesu. Im Alten Testament heißt es, dass Israel der Zeuge Gottes war. Und Israel hat als Zeuge Gottes versagt. Sie hätten eigentlich die Herrlichkeit Gottes den Menschen vorleben sollen. Und Israel hat versagt als Zeuge. Und sie sind trotzdem Zeuge Gottes gewesen, weil sie die ganzen Gerichtsankündigungen über Israel erfüllt haben. Sie hätten auch im Positiven Zeuge sein können für Gott. Und da steht im Text drinnen, der treue und wahrhaftige Zeuge, da steht das Wort Martys, von Märtyrer, von Blutzeugen, von einem Zeugen bis zur letzten Konsequenz, sollen wir für die Wahrheit einstehen. Und wir wissen, das fällt uns nicht immer so leicht. Und er stellt sich vor der Gemeinde von Laodicea mit den Namen der Ursprung der Schöpfung Gottes. Das ist auch ein interessanter Name. Da steht nämlich nicht der Anfang der Schöpfung Gottes. Das steht an einer anderen Stelle in der Bibel. Da steht auch, dass er der Anfang ist und das Ende. Aber da steht, er ist der Anfänger der Schöpfung Gottes. Das heißt, das ist ja viel mehr. Er hat es angefangen, das ganze Werk. Er war der aktiv Wirkende. Er ist der Verursacher der Schöpfung. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir von Jesus, Kolosser 1, Vers 16, ist ja ganz ein gewaltiges Kapitel, was wir da über den Herrn Jesus erfahren. Da steht, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem. Wir lesen weiter in unserem Sendschreiben, das waren die Namen, mit denen sich der Herr Jesus vorstellt, Offenbarung 3, Vers 15 und 16. Und jetzt kommt etwas, was er bei fast allen Sendschreiben sagt. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ich kenne deine Werke. Das hat mich so angesprochen jetzt in der Zeit, wo ich so die Sendschreiben durchdacht habe. Ich kenne deine Werke. Was? Das habe ich schon gesagt da. Aber ist es nicht interessant, dass er das sagt? Dass er nicht sagt, ich kenne deine theologisch richtigen Ansichten. Oder dass er sagt, ich kenne deine großen Worte, die du machst. Oder wie toll du evangelisierst. Oder ich kenne deine frommen Vorsätze. Gott denkt ganz praktisch. Und das finde ich interessant. Der Glaube hat nämlich immer Werke, oder? Ist ja logisch. Wenn ich was glaube, dann werde ich das tun. Ich habe gestern Abend gesagt am Mittelaltermarkt, das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Da ist so ein Kerl vor mir gestanden, gell, so ohne Leiberl. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du weißt, dass eine Bombe in deinem Haus ist, wie sagt dir das? Und du glaubst mir das, wirst du dann heute noch drin schlafen in deinem Haus? Sagt er, na sicher nicht. Sag, schau, so ist der Glaube. Wenn du Gott glaubst, dann wirst du reagieren drauf. Und wenn du ihm nicht glaubst, dann wirst du nicht reagieren drauf. Oder so genickt, gell? Das war irgendwie logisch. Ich kenne deine Werke. Die Werke sind ganz logische Folge vom Glauben. Und wenn die Werke nicht da sind, dann stimmt was mit dem Glauben nicht. Aber die Werke retten mich nicht. Und der Herr Jesus, er denkt nicht nur praktisch, er sieht auch den Hintergrund von den Werken. Lauheit. Und die in Laodicea, die haben das Bild sehr gut verstanden mit der Lauheit. Die haben eine Wasserleitung gehabt, das ist kilometerweit von Hierapolis, vom Norden ist das hergeleitet worden, das Wasser. Und in Hierapolis war das kühl und frisch und in Laodicea war das lauwarm zum Ausspucken, das Wasser. Es war zwar praktisch und gemütlich, ein Luxus wie die Könige, aber zum Ausspucken. Luxus macht lau und halbherzig. Und ich glaube, da können wir alle ein Lied davon singen, oder? Ich kann das. Und ich glaube, das ist das allgemeine Übel vom modernen Menschen. Die Hausfrau lässt den Geschirrspüler und die Waschmaschine laufen, da weiß sie ja Kaffeekränzchen macht. Und der Bauarbeiter sitzt drinnen und bedient seine Hebel. Gell? Früher haben sie geschwitzt auf der Baustelle. Jetzt hat er einen Bagger und andere Maschinen. Und schwitzen tut er in der Wellnesssauna am Wochenende. Es ist natürlich jetzt extrem. Natürlich schwitzt man beim Arbeiten. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Man fährt mit dem Auto einkaufen und das wird auch schon zu anstrengend. Dann setzt man sich zum Computer oder mit dem Handy. Gell? Und mit einem Klick habe ich mein Müsli bestellt. Und am Abend sitzt man vor dem Flimmerkasten. Kann man sich alles anschauen, was man sich nur anschauen mag. Gell? Früher hat man sich gefreut, wenn ein schöner Schmetterling vorbeigeflogen ist. Heute sind 100.000 Schmetterlinge am Abend, wenn man sie zum Fernseher sitzt. Und es ist nichts mehr Besonderes und Schönes. Und leider betrifft es auch uns Christen, oder? Ist es nicht so? Und der Jesus spricht von Laodiceas verlorener und erkalteter Liebe. Jetzt lese ich was vor, das fällt mir schwer zum Vorlesen. Das hat der Wolfgang Böhne zitiert in einem Vortrag von einem Leonhard Ravenhill, ich kenne den nicht. Das ist wirklich wüt. Er schreibt, ein Christ, der Abend für Abend vor seinem Fernseher träumt, oder vor seinem Handy oder vor seinem Computer, hat ein totes Hirn und eine bankrotte Seele. Er täte besser daran, Gott zu überreden, ihn aus dieser Welt zu nehmen, wenn er so wenig von dieser laxen, losen, lüsternen Zeit mitbekommt, dass die Blindheit der Sünde ihm nicht mehr die Seele zerreißt. Ist das nicht zu hart? Ist es nicht lieblos, was der Leonhard Ravenhill da schreibt? Kennen wir nicht, vielleicht war er ja ein harter Mensch, gell? Kann ja sein. Aber hat nicht der Herr Jesus ganz ähnliche Worte gewählt? Ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Wie das lauwarme Wasser aus Hierapolis, wie ein lauwarmen Kaffee. Wer von euch trinkt gerne einen lauwarmen Kaffee? Der muss entweder ganz heiß sein. Ah, du? Nein, nicht. Ja, genau. Entweder ein Eiskaffee oder heiß. Immer keinen lauwarmen Kaffee. Da trinke ich lieber was anderes. Genau, ist interessant, gell? Was uns wichtig ist, Gott ist Halbherzigkeit nicht egal. Das ist ein großes Übel, die Halbherzigkeit. Es ist ein Kapitalverbrechen. Es ist der Bruch des größten Gebotes. Du sollst Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzem Denken, von ganzer Kraft. Und natürlich darf das kein Zwang und Krampf sein. Da kommen wir noch hin. Aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und die Christen in Laodicea, die haben ihr Leben ganz anders bewertet. Die haben sie gedacht, es ist eh alles in Ordnung, es ist eh alles super bei uns. Vers 17 und 18. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und ich brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich bin reich. Die Korinther, die waren reich. Die haben gesagt, wir haben ja alle Gaben in unserer Gemeinde, gell? Super. Wir sind die begabteste Gemeinde überhaupt. Und der Paulus muss sich die ganze Zeit rügen und sagen, euch mangelt so an Liebe und an Gottesfurcht. Ich brauche nichts, sagen die Christen in Laodicea. Ich brauche nichts, ich habe ja alles. Und wahrscheinlich haben sie das auch nur fromm gesagt. Ich habe ja alles in der Gnade Gottes, alles in der Gnade Jesu. Ich habe alles. Und dann lebt man für sich selber und missbraucht die Gnade. Ja, hat mich Gott begnadigt, damit ich mich selber lebe? Bestimmt nicht. Also die Bibel sagt es nicht. Du weißt nicht, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist? Wie hätten sie es auch wissen sollen in Laodicea? Sie haben nämlich ein Augenproblem gehabt. Sie haben nicht klar sehen können, vielleicht vom frühen Fernsehen, na, wahrscheinlich nicht, den hat es damals noch nicht gegeben. Geistlicher Reichtum sagt sie nämlich genau im Gegenteil, oder? Ist es nicht so? Ich merke das bei mir, wenn ich stolz werde, dann passt wieder was nicht. Aber wenn ich wieder klar werde und irgendwo meine Sünden sehe in meinem Leben, dann wachse ich wieder irgendwie im Glauben und dann segnet Gott auch wieder. Das heißt, das Wachstum und der Reichtum im Glauben ist genau umgekehrt, wie wir denken. Es zeigt sich genau darin, wenn ich meine geistliche Armut und Sünde erkenne. Glückselig die geistlich Armen, sagt der Herr Jesus. Und dadurch fängt man nämlich die Gnade immer mehr schätzen an. Ich bin so froh, dass der Herr mich begnadigt hat. Ist ja völlig unverdient, aber völlig. Und jetzt kommt nur dazu, dass Buße und Zerbruch, von dem ich gerade sprich, sehr unbequem ist. Und es passt nicht in den Luxus und den Wellness unserer Zeit. Und jetzt kommt aber was Schönes. Hat Gott die Gemeinde von Laodicea aufgegeben? Hat er gesagt, na mit euch hat eh alles keinen Sinn mehr, oder? Bin froh, wenn ihr nichts mehr her von euch. Die ganze Mühe, die ihr mir macht. Eben nicht. Gott ruft zur Umkehr. Und ich glaube, wenn er zur Umkehr ruft, wann hätte er es mehr machen sollen, als in unserer Zeit, als uns, die wir so verwöhnt sind, als mich, der ich so verwöhnt bin. Er ruft die Christen zur Umkehr, nicht irgendjemand da draußen, der sie besauft und sie Spritzen gibt, dass er dicht ist oder so. Er ruft die Christen zur Umkehr. Und das Schöne ist, Buße ist immer möglich, immer. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist Sünde gegen den Heiligen Geist. Buße ist immer möglich, immer. Solange ein Mensch Buße tun will, kann er Buße tun. Wenn er die Sünde gegen den Geist vielleicht begangen hat, von der spricht ja die Bibel, dann will er ja gar nicht mehr. Dann interessiert er Gott nicht mehr. Was habt denn ich mit Gott am Hut? Und solange ein Mensch das will, ist alles nur in Ordnung. Christen sollen Buße tun, wenn sie sich verlaufen haben. Und ich sage euch, ich muss oft Buße tun. Manchmal jeden Tag sage ich, Herr, was habe ich heute wieder für einen Blödsinn gesagt? Oft werde ich falsch verstanden, das meine ich überhaupt nicht so. Und da merkt man, wie wir sind. Buße ist Gottes Heilungsprogramm. Buße ist Gottes Therapievorschlag. Und ohne das gibt es keine Veränderung und ohne das gibt es auch keine Hoffnung. Und wie schaut sein Bußprogramm ganz praktisch aus für Laodicea? Er sagt, kaufe dir von mir im Feuer geläutertes Gold. Und das ist interessant. Von mir im Feuer geläutertes Gold. Das Gold, was Gott finden möchte, muss er läutern. Das kannst du nicht läutern. Und das Schlimme ist, es wird geläutert im Schmelzofen des Elends. Der Walter mit seinem Auto, oder? Und das gefällt uns nicht. Das würde mir auch nicht gefallen, wenn ich aufwache im Krankenhaus und habe Schmerzen und verliere meine Füße vielleicht. Furchtbar. Im Schmelzofen des Elends. Und oft trifft es die am härtesten, die am treuesten sind. Das ist so. Aber die Dinge, die uns am wenigsten gefallen, die bringen uns oft am meisten weiter. Das erlebe ich auch so. Die Zeiten, die was mir so am mühsamsten sind, da lerne ich am meisten. Immer eigentlich. Und ich bin froh, dass ich das jetzt gerade sage. Das ermutigt mich gerade, weil ich eigentlich auch gerade eine wüde Zeit erlebe. Von wem haben denn die in Laodicea das Gold gekauft? Dort war nämlich ein großes Bankenzentrum. Und die haben irrsinnig viel Kohle gehabt in Laodicea. Viele irdische goldene Reichtümer, aber keine Schätze im Himmel. Das war ihr Problem. Das Gold der Welt macht lau. Und Gott will reines, im Feuer geläutertes Gold. Und da kommt wieder das. Ich kenne deine Werke. Es müssen Werke sein, goldene Werke, die aus Gott gewirkt sind. Die er wirkt in unserem Leben, weil er in uns Wohnung nehmen darf. Und die wie Gold beständig sind. Und Gottes Therapievorschlag ist nicht nur von Gott geläutertes Gold, sondern auch weiße Kleider, damit die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Von wem haben denn die Leute aus Laodicea ihre Kleider gekauft? Sie haben dort eine Wollindustrie gehabt. Und die Schafe in Laodicea, die waren schwarz. Eben nicht weiß. Schwarze Schafe haben sie gehabt. Glänzende, schöne, schwarze Wolle. Alle sind dort in Laodicea so rumgelaufen. Es war modern, es war unauffällig und es war bequem. Und laue Christen passen sie überhaupt gern an. Es ist viel feiner, wenn man nicht so auffällt, oder? Wenn nicht alle wissen, dass ich Christ bin. Und Gottes weiße Kleider sind irgendwie unbequem, gell? Wenn alle schwarz rumlaufen und du laufst als einziger weiß rum, ist irgendwie komisch, gell? Das passt nicht so. Aber am Ende ist es die Eintrittskarten in den Himmel. Matthäus 22, 12 bis 14. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm die Füße und die Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenig aber Auserwählte. Kaufe dir weiße Kleider, damit die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Weiße Kleider, gereinigt durch das Blut Jesu, durch den Opfertod am Kreuz. Sei Gerechtigkeit ist unser herrliches Hochzeitskleid. Gott für unsere Schande und unsere Blöße bedecken. Und dann sollen sie noch was kaufen, der dritte Therapievorschlag an die Christen in Laodicea. Und kaufe dir Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Dort haben sie einen Aklepios-Tempel gehabt. Das war der Gott der Heilkunst. Und das Zeichen sieht man auf jeder Apotheke, gell? Da war so eine Schlange. Genau, der Gott der Schlange. Ist schon interessant, dass der Gott der Schlange der Gott der Heilkunst ist, gell? Und dort haben sie Salben gemischt und ganz besonders auch Augensalben. Die war bekannt dort, die Augensalbe von Laodicea. Und Jesus sagt, sie sind blind für ihre eigene Armut. Aber Gott möchte ihnen helfen. Gott hat eine Salbe, damit er die Blindheit wegnehmen kann von den Menschen, die sein Wort nicht verstehen und die falsch leben in seinen Augen. Aber die Menschen müssen sie helfen lassen. Und das ist das große Problem. Die meisten Menschen wollen sie ja nicht helfen lassen. Gell? Wir hätten ein Angebot und sie lehnen es ab. 3,19. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Schwierigkeiten und Nöte sind nie ein Zeichen, dass Gott uns nicht liebt. Nie. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Gell? Das glauben wir manchmal nicht. Es ist nicht Gottes Strafe. Es ist Gottes Liebe, die unser Leben Hass und kalt machen möchte. Die unsere Gleichgültigkeit aufrütteln möchte. Er, der am Kreuz für uns gestorben ist und verblutet ist, er möchte uns zu sich ziehen. Er möchte uns verändern. Er möchte uns tauglich machen für die Ewigkeit. Im Schmelzofen möchte er die Schlacken der Sünde entfernen. Und es tut weh, das Wasser, dass das weh tut. Aber es ist nötig. Es ist sehr nötig, um reines Gold hervorzubringen aus uns. Mir kommt manchmal vor, da ist wenig Gold und viel Schlacke bei mir. Und das, was golden ist, ist eigentlich immer das, was Jesus schenkt, gell? Irgendwie. Sei nun eifrig und tue Buße. Und das ist das Interessante immer in der Bibel. Zum einen lesen wir, dass Gott uns Buße schenkt, und zum anderen fordert er uns auf dazu. Sei eifrig, tu Buße, mach Werke, Werke, die Bestand haben. Und ich glaube, dass das in der Bibel immer Hand in Hand geht. Das, was Gott tut, er vergewaltigt mich nicht, sondern ich muss ja sagen und ich muss mitmachen wollen. Natürlich brauche ich seine Hilfe in allem, was ich tue. Was kann denn ich dazu beitragen, zu dem, was Gott machen möchte, letztendlich? Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, Zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Was sollen wir tun? Öffnen. Und ich glaube wirklich, dass das die Aufgabe von jedem Menschen ist. Der Herr Jesus, er zwingt sich niemanden auf. Er ist über den See Genezareth gefahren und dann kommen da die Schweinehüter daher und die ganze Herden stürzt in den See und dann sagen sie, bitte, bitte, hau wieder ab. Du hast ja alles kaputt gemacht bei uns. Sie sehen gar nicht den, der was wieder normal da sitzt. Gell? Sie sehen nur andere Schweine da im See schwimmen. Bitte geh wieder. Was macht der Herr Jesus? Ja, seid ihr verrückt? Ich bin doch der Retter. Ich kann euch ewiges Leben schenken. Sagt er nicht, gell? Er steigt ins Boot und fährt wieder. So ist der Herr Jesus. Und wir meinen oft, wir müssen die Menschen zwingen, dass sie zum Glauben finden. Na, das nicht wollen, gehen wir zum Nächsten. Erzählen wir es halt dem. Menschen müssen die Tür öffnen wollen. Vielleicht wollen sie es in einem Jahr, wenn es einem schlecht geht. Das weiß ich nicht. Kann ich wieder hingehen. Menschen müssen die Tür öffnen. Der Herr ist höflich. Steht draußen und er klopft an, oder? Bis es gehört. Weil er uns lieb hat. Und weil er deinen und meinen Willen respektiert. Er sagt nicht, du musst. Er respektiert es. Genauso wie ein Mann seine Frau nicht zur Ehe zwingen kann. Und das heißt ja in der Bibel, so viele ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Übrigens, auch den Teufel muss man aufnehmen. Nur da ist das Problem, dass er die Menschen belügt. Und sagt, ich bin Gott und mach mir jetzt auf und dann hüfe ich dir und gebe dir Fähigkeiten und was weiß ich, was heißt. Der kann auch nicht einfach in ein Leben reinkommen. Der kann auch nur kommen, wenn man ihm öffnet. Jesus, er steht vor der Tür der Gemeinde von Laodicea und sie sitzen drin und feiern Gottesdienst ohne ihn. Sie singen ihre Lieder, sie sprechen ihre Gebete, sie werfen ihr Geld in den Opferkosten, sie hören Gottes Wort, aber Jesus steht draußen und klopft. Und das hören sie nicht, weil es so laut ist da drinnen. Und ähnlich wie beim Erfüllungspasser, ist ja auch so gewesen, oder? Der Priester im Gottesdienst opfert das Passalam und Jesus hängt draußen. Es sind noch ein paar Leute draußen gestanden, die was da beim Passafest nicht mitgemacht haben. Ist doch interessant, oder? Ganz ähnlich. Und jetzt kommt die große Bitte. Wenn irgendjemand dem Herrn Jesus noch nicht aufgemacht hat unter uns, dann mach ihm auf. Dann sag ihm, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht leben. Bitte hilf mir, ich kann ja nicht so leben, wie du das möchtest. Das ist mir ja viel zu schwer. Aber du kannst. Bitte, Herr Jesus, komm in mein Leben. Und wenn wir schon Christen sind und irgendwo stecken geblieben sind, dann sag ihm doch, Herr Jesus, mein Herz ist lau geworden. Es ist irgendwo in dem ganzen Wohlstand zum Ausspeien geworden, sagst du. Hilf mir, Herr Jesus. Und der Herr Jesus hilft. Und wir dürfen schauen, ob in unserem Herzen solche Dinge sind, zum Beispiel Gleichgültigkeit Geschwistern gegenüber. Da kommt jemand monatelang nicht mehr in die Gemeinde und keiner bemerkt es. Oder da gibt es Leute, die sind einsam in der Gemeinde und keiner bemerkt es. Oder Gleichgültigkeit den Verlorenen gegenüber. Und es betrifft uns alle, glaube ich. Man trifft jeden Tag seinen Nachbarn und man erzählt ihm nichts von Jesus. Weil man denkt, er interessiert ihm eh nicht. Man sieht, wie die Welt vor die Hunde geht und man sonnt sie am Strand der Bequemlichkeiten. Oder Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Sollte Gott nicht in allem der Erste sein? Habe ich nicht damals, wo ich mich bekehrt habe, gesagt, Herr Jesus, die Taufe bedeutet, dass ich in meinem eigenen Leben stirb und dass du jetzt der Herr bist und alles bestimmen darfst. Habe ich das nicht gesagt damals? bei meiner Bekehrung? In der Bibel steht, denn die Liebe Christi drängt uns. Und jetzt kommen wir zu den goldenen Werken. Die Liebe Christi drängt uns, wenn wir uns immer wieder dran geben und Jesus Raum geben, dann wirkt Jesus. Und dann entstehen goldene Werke, die Bestand haben für die Ewigkeit, die wir selber gar nicht machen können. Ein brennendes Herz ist nie Folge unserer eigenen Anstrengung. Nie. Sondern es ist immer Folge der Liebe Gottes zu mir. Gott liebt mich. Und deshalb liebe ich auch ihn. Und wo Gottes Liebe brennt, da entsteht Liebe zu Geschwistern und Liebe zu Verlorenen und Liebe zu Gott. Das ist einfach so. Und es ist eben das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Vers 21 und 22 nochmal. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer heute im Leben schon die Königsherrschaft Jesu akzeptiert, der wird morgen mit ihm herrschen. Heute lernen wir uns unterordnen und dienen und morgen darf man mit ihm in seiner Herrlichkeit regieren. Ist es nicht gewaltig, was er da sagt? Glaubt ihr, dass der Herr Jesus der Wahrhaftige ist, der Amen, der jedes Wort erfüllt, was er spricht? Er sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das sagt er uns. Glauben wir das? Glauben wir, dass die Bomben explodiert? Und glauben wir, dass die, die was heute schon Jesus die Königsherrschaft übergeben, morgen mit ihm regieren werden? Glauben wir das? Hast du ein Ohr für Gott? Dann lass uns Antwort geben. Und die Antwort ist nicht mit dem Mund. Die Antwort ist immer mit dem Herzen. Und dann folgen die Werke, wenn die Herzensantwort kommt. Lass deine Lauheit fahren und lass Jesus wieder brennen in deinem Herzen.